Man darf eine Diagnose stellen und man darf auch entsprechend private Rezepte verordnen. Das heißt, ich kann Rezepte zu anderen Kollegen schreiben, ich kann nicht ärztlich verschreibungspflichtige Medikamente verschreiben, die apothekenpflichtig sind. Es gibt also eine ganze Menge, die man machen kann.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu UP Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst. Seit August 2024 ist der sektorale Heilpraktiker für das Fachgebiet Podologie endlich deutschlandweit möglich. Für Podologinnen und Podologen eröffnen sich damit neue berufliche Perspektiven. Mehr Unabhängigkeit in der Behandlung von PatientInnen und damit verbunden ein größeres Patientenspektrum. Thorsten Seibt ist Podologe und Praxisinhaber und er erzählt im Podcastgespräch mit UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner, welche weiteren Vorteile er sieht und außerdem, was es für die Prüfung eigentlich benötigt. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Wellner und ich bin heute die Gastgeberin zum Thema sektorale Heilpraktika in der Podologie. Und ich begrüße meinen Gast, Thorsten Seibt. Herr Seibt, hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Schön, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Gerne und vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht stellen Sie sich am besten mal selbst vor, wer Sie sind, was Sie machen.
Ja, mein Name ist Thorsten Seibt. Ich bin niedergelassener Podologe und sektoraler Heilpraktiker in Berlin mit einer eigenen Praxis hier vor Ort seit 20 Jahren, das heißt seit 2006 eigentlich, 19 Jahre, in Berlin-Charlottenburg, also mitten im Zentrum. Vorher war ich noch 5-6 Jahre im Ostteil der Stadt tätig und hatte da eine Praxis. Niedergelassen bin ich selbstständig bin ich in diesem Bereich seit 97, also vor Podologengesetz. Ich kann nur sagen, es war wirklich eine sehr spannende Zeit, in der wir jetzt sind. Ich bin im Beruf tätig seit 95, war bei meiner Mutter ein paar Jahre angestellt, die Krankenschwester und Fußpflegerin war. Und nebenbei bin ich Geschäftsführer der Remedis Propolis GmbH und ich war einige Jahre auch im Verband aktiv als Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender eines Podologenverbandes und auch an einer Schule mehrere Jahre tätig im Rahmen der Ausbildung, in erster Linie der praktischen und theoretischen Ausbildung.
Dann können Sie ja auf 3 Jahrzehnte Berufserfahrung in verschiedenen Facetten zurückblicken und sind eben aktuell noch tätig. Vielen Dank für die Vorstellung. Heute soll es um den sektoralen Heilpraktiker in der Podologie gehen. Was ist der Anlass gewesen? Es gab ja Ende August 2024 vom Bundesverwaltungsgericht ein Urteil, das ermöglicht, dass der sektorale Heilpraktiker für Podologen jetzt in allen Bundesländern möglich ist. Das war vorher nicht gegeben. Und wenn ich es richtig erinnere, war der Rechtsweg auch ein etwas längerer. Aber dann kam es zu einem Urteil und seitdem steht fest, die Podologen können den sektoralen Heilpraktiker in der Podologie in jedem Bundesland erwerben. Mhm. Sie haben den Heilpraktiker seit wann?
2014. Ich musste ein bisschen auch in meinem Kopf kramen, weil das so lange her ist. Meiner Meinung nach geht das seit 2014 oder 2013. Es war damals ein Urteil für die Physiotherapie in erster Linie, die aber dann von Verbandsanwälten aufgegriffen wurde und auch auf andere Heilmittelberufe ausgeweitet wurden. Da haben sich allerdings einige Bundesländer oder einige Kommunen damals sehr quergestellt. Und es ist schön, dass es jetzt endgültig für alle Rechtssicherheit herrscht und beseitigt wurde.
Und es hat eine ganze Weile gedauert, wenn, ich meine, ja, 2014 immer. Ist ja dann doch tatsächlich schon eine ganze Weile her. Dann waren Sie also einer der Ersten, der den sektoralen Heilpraktiker dann in Ihrem Beruf erworben hat.
Davon ist auszugehen, ja. Es gab damals eine Menge Tourismus in der Richtung, wenn ich so salopp sagen darf, ist ein bisschen historisch, aber einige Bundesländer waren federführend, die haben das gleich eingeführt. Mhm. Und dann gab es findige Kollegen, die haben dann ihren Wohnsitz mal für eine Zeit lang verlegt und haben sich in diesen Bundesländern angemeldet und dort eine Prüfung abgelegt.
Ja. Ah ja, okay, die Krücke brauchte es dann offensichtlich. Ja. Wenn Sie auf so viele Jahre Erfahrung schon zurückblicken können, interessiert mich natürlich, wie werde ich sektoraler Heilpraktiker in der Podologie? Wie ist der Weg dorthin?
Die Heilkunde ist ein sehr interessantes Berufsfeld und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Allgemein muss man sagen, es gibt den großen Heilpraktiker, in Anführungsstrichen, und es gibt den schon jahrelang den kleinen Heilpraktiker, der viele Psychologen und also auch aus dem Bereich der Paramedizin, also der viel genutzt wurde und viel genutzt wird. Und dort andockend an diese Regelung gibt es ja jetzt den sektoralen Heilpraktiker für die Heilmittelberufe. Und theoretisch brauchen Sie gar nichts machen. Theoretisch können Sie zu Ihrem Landesamt hingehen, zu Ihrem Gesundheitsamt vor Ort. Darauf müssen wir auch noch mal etwas näher eingehen, weil das ist, glaube ich, ein kleiner Haken. Jeder muss sich wirklich dafür selber informieren, was das Gesundheitsamt für Voraussetzungen hat. Das ist ganz wichtig. Und meldet sich zur Prüfung an und kann eine Prüfung ablegen. Es ist keinerlei Ausbildung notwendig vom Gesetz her. Es wird ja nur auch in erster Linie geprüft, bei der großen Heilpraktikausbildung, nicht was derjenige kann, sondern was er darf und was er nicht darf. Das sind so auch im Sinne der Heilpraktik ein paar Sachen. Insofern, rein rechtlich gesehen, muss man nur eine Prüfung ablegen.
Verstehe.
Vor dem Gesundheitsamt und vor dem Amtsarzt.
Ich habe bei der Recherche mal so quer geguckt, was denn so angeboten wird und stellte fest, dass es doch eine Fülle an Vorbereitungskursen für diese Heilpraktikerprüfung gibt. Haben Sie Erfahrung damit, vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen? Braucht es das?
Ja, also definitiv. Als ich diese Heilpraktikausbildung gemacht habe, stand ich relativ gut noch in den Themeninhalten. Ich war in der Vorbereitung zu einer Bachelorausbildung damals. Ich war an der Schule tätig. Ich war im Berufsverband tätig. Also ich war relativ fest auch im theoretischen Stoff drin. Und trotzdem braucht es eine Vorbereitung. Das kriegen Sie ohne Vorbereitung meiner Meinung nach nicht in den Griff. Das ist also dringend zu empfehlen für jeden Kollegen. Und es dient ja auch der Wissensgewinnung. Also man lernt einfach ganz viel. Und das ist auch der Hauptnutzen, den man selber als Kollege dafür hat. Darum kann ich es nur jedem empfehlen, weil man lernt ganz viel über den menschlichen Körper, über die Aufbau, über die Funktionen, die zusammenhängen mit dem Fuß. Man sieht den Menschen als Ganzes, als nicht nur als den Fuß, als Anhängsel sozusagen, was man behandeln möchte oder pflegen möchte. Also es ist zwingend erforderlich, dort einen Vorbereitungskurs zu machen.
Okay. Wenn ich mir jetzt vorstelle als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber das tägliche Geschäft, je nachdem wie viel man auch selbst noch den Patienten selbst behandelt, dann wie viel Zeit muss ich investieren ungefähr? Natürlich der eine braucht mehr, der andere weniger, auch je nachdem, wo man in welcher Phase des Berufslebens man so steht. Aber was würden Sie sagen, nur so, also grob, wie lange Zeit ich einkalkulieren muss von ich entscheide mich dafür bis möglicherweise abgeschlossene Heilpraktikerprüfung?
Also es ist doch relativ kompliziert und also finde ich, also der Fortbildungsmarkt ist relativ groß aufgestellt mittlerweile, weil das natürlich auch eine Möglichkeit gibt, Schulung anzubieten und damit das Interesse an den Fortbildungsträgern zu halten. Und ich bin der Meinung, dass man 2 bis 3 Wochenendkurse schon rechnen muss. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Ein Intensivkurs, der ja auch teilweise angeboten wird, der dann 1 bis 2 Tage oder manchmal 3 Tage hat. Ich habe es mir auch mal angeguckt, was es aktuell auf dem Fortbildungsmarkt dort gibt. Das sehe ich persönlich als schwierig an. Oder dafür muss man gut im Stoff schon drin stehen. Dafür muss man Grundkenntnisse haben oder dafür muss man Kenntnisse haben, die über Grundkenntnisse hinausgehen. Das ist nämlich zu erfragen dann von dem jeweiligen Kollegen beim Gesundheitsamt, wo legt der Prüfer, der Amtsarzt, die Schwerpunkte? Wie sieht der Amtsarzt die Inhalte? Was ist für den wichtig? Gehen die nur auf Erste-Hilfemaßnahmen? Auf was gehen die? Mhm. Das ist eine ganz freie Wahl und da muss sich derjenige darauf, also der Prüfling darauf einrichten und ja, so auch die Fortbildung entsprechend.
Und ich könnte mir vorstellen, Sie haben es ja eben schon angedeutet mit den Voraussetzungen, dass es je nachdem, wo man wohnt, sehr unterschiedlich sein kann, was es da braucht. Und wahrscheinlich, das ist jetzt meine Frage an Sie, sieht es mit den Kosten allein für die Prüfung vermutlich ähnlich aus, dass sie variieren?
Nee, das habe ich nicht recherchieren können. Ich glaube nicht. Ich denke, das wird eher einheitlich geregelt sein durch die Gesundheitsämter. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber der kleinere Teil ist. Der größere Teil wird eher sein, dann die Gebühr für die Vorbereitungskurse. Und was nicht zu unterschätzen ist, wenn man das kaufmännisch betrachten will, auch den Praxisausfall, wenn man sich selber dafür Zeit nimmt, um das zu lernen. Und das ist dringend empfehlenswert, das nicht einfach zwischen Tür und Angel zu machen, sondern sich dafür wirklich eine Zeit zu reservieren und darauf vorzubereiten. Das ist die Sache auch wert. Auch im emotionalen Sinne ist es dieser Kurs auch wert und auch dieses Arbeitsfeld ist es wert, weil man damit ja auch, ja, man wird ein Stück aus seiner eigenen Routine rausgerissen. Mhm. Und für jeden Kollegen, der da so ein bisschen ich will jetzt nicht Burnout oder sowas sagen, aber der schon 10, 15 Jahre Berufserfahrung hat, der schon die normale Pflegebehandlung kennt und damit vielleicht auch ein bisschen an seine Grenzen kommt, nicht der Belastbarkeit, sondern dass er einfach mal was Neues haben möchte, dass er mal einen neuen Input für die Praxis haben möchte, für den ist das eine gute Sache.
Mhm. Ja, Ja, das ist ein super Hinweis, auch das mit dem Praxisausfall, was Sie eben gesagt haben, dass das einfach auch einkalkuliert werden muss, dass dafür Zeit eingeräumt wird, ausreichend, um eben da nicht unter Druck zu geraten, unnötig. Die Heilpraktikerprüfung an sich für den sektoralen Heilpraktiker in der Podologie, besteht die aus mehreren Teilen? Ich weiß von der großen Heilpraktikerprüfung, es ist ja ein schriftlicher Teil und ein mündlicher Teil. Ist das bei dem sektoralen Heilpraktiker in der Podologie auch so?
Nein, das war eine mündliche Prüfung. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass das geändert wurde. Nämlich, ja, also es war eine rein mündliche Prüfung. Okay. Obwohl ich habe schon gehört von, das ist genau das, was derjenige fragen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass Bundesländer da eigene Regelungen haben und das anders auflegen. Aber bei mir persönlich war es nur eine mündliche Prüfung, ich glaube 30 Minuten oder sowas.
Wahrscheinlich ist das in unserem föderalen System so, dass jedes Bundesland sich da etwas anderes überlegt hat. Jetzt haben wir einmal besprochen, was mit dem sektoralen Heilpraktiker in der Podologie verbunden ist an Aufwand, um ihn zu erwerben. Jetzt interessiert mich natürlich und gerade aufgrund Ihrer langen Erfahrung, was nützt er Ihnen im Praxisalltag? Wo können Sie ihn einsetzen? Wie setzen Sie ihn ein? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die Sie vielleicht auch aus Ihren unterschiedlichen Netzwerken kennen. Ja. Welche Vorteile gibt es eben, den sektoralen Heilpraktiker in der Podologie zu machen als Inhaber oder Inhaberin?
Es gibt natürlich eine Vielzahl von Vorteilen. Finde ich, dass den ersten, den man ganz klar sagen muss, wenn ich mal alles Rechtliche weglasse, ist der Wissensgewinn, den Wissenszuwachs, den man selber dadurch hat. Man sieht den Menschen ganz anders. Und ich finde, ein Hauptaspekt unseres Berufes der Podologie ist ja der Beratungsaspekt, der Informationsaspekt an den Patienten. Wir haben ja doch, wie man es auch immer sehen möchte, aber der Therapeut hat 20 Minuten Zeit ungefähr mindestens mit dem Patienten zu kommunizieren über sein Problem am Fuß, über sein körperliches Problem oder was auch immer oder über sein Stoffwechselproblem, wenn es ein normal eingestellter Diabetiker ist. Das ist auch Teil des Podologen Gesetzes, die Beratung und auch die Information des Patienten, weil wir die Zeit dafür haben, während der praktischen Behandlung. Man kann über das Wetter reden oder über das Fernsehprogramm von gestern oder man kann halt über die Probleme reden, die der Patient hat, die den Patienten bewegen, ja, ohne eine emotionale oder persönliche Sache da zu kurz kommen zu lassen. Also das finde ich als Hauptaspekt, was mich persönlich betrifft. Unabhängig davon, ob man später eine Heilkunde ausüben möchte oder nicht, das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. Erstmal ist es wirklich der Wissenszuwachs, weil das hat auch rechtliche Sachen dann noch, wenn man Heilkunde wirklich ausüben möchte. Das ist nicht so. Ich glaube, das ist in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedlich und nicht so einfach, weil das räumlich getrennt sein muss. Und das Zweite, was es ist, das ist ein anderer rechtlicher Aspekt der Heilpraktiker. Weil der Heilpraktiker neben dem Arzt der einzige, das sind die beiden einzigen Berufe in Deutschland, die selbst verantwortlich Heilkunde ausüben können. Das heißt, sie haben damit juristisch andere Möglichkeiten. Die ganzen medizinischen Hilfs- und Heilberufe dürfen nicht selbstständig arbeiten, sondern nur auf Anordnung des Arztes. Und das sind einige Probleme. Und das ist ja auch eigentlich der fiskalische, der steuerliche Aspekt, ist ja das, wo 2014, 2013, ich bin mir ja ganz sicher, dieses erste Gerichtsurteil kam, weil dann für private Leistungen die Mehrwertsteuerpflicht eingeführt werden sollte. Das war eigentlich die Hauptursache dieses sektoralen Heilpraktikers. Okay. Da gibt es also auch diesbezüglich gibt es eine Menge Vorteile, dass man also einmal juristisch abgesichert ist, wenn man eine Diagnose stellen darf. Der Podologe darf ja, wenn man es formal juristisch betrachtet, keine Diagnose stellen. Er müsste sich immer etwas vage ausdrücken. Ich weiß nicht, wie das in der Logopädie ist, aber es dürfte eigentlich ähnlich sein, dass man da seine Worte überlegen oder wählen muss. Das ist als Heilpraktiker anders. Man darf eine Diagnose stellen und man darf auch entsprechend private Rezepte verordnen. Das heißt, ich kann Rezepte zu anderen Kollegen schreiben, ich kann nicht ärztlich verschreibungspflichtige Medikamente verschreiben, die apothekenpflichtig sind. Es gibt also eine ganze Menge, die man machen kann. Und natürlich ergibt sich daraus auch ein anderes Abrechnungspotenzial mit privaten Krankenkassen oder mit privaten Kostenträgern, die man entsprechend nutzen kann. Allerdings kann man da, möchte es gleich vorwegnehmen, die podologische Behandlung ist dort kein Punkt. Ja, da gelten die gleichen Voraussetzungen. Aber es gibt eine Vielzahl an Therapien, die mit der podologischen Therapie einhergehen, die sich anbieten, die man auch dann ausüben kann. Mhm. Also wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen darf, erstmal Wissen zu. Das ist der eine ganz wichtige Punkt. Das zweite, man ist rechtlich abgesichert. Mhm. Und das dritte, man ist fiskalisch besser gestellt, weil man nicht mehr angreifbar ist, weil die Heilpraktikerleistung generell nicht mehrwertsteuerpflichtig ist, nicht mehrwertsteuerbefreit ist, sondern generell nicht mehrwertsteuerpflichtig, laut Aussage des Steuerberaters.
Okay.
Und das gilt auch für mitarbeitende Kollegen. Also es gilt nicht nur für mich in der Praxis, sondern es gilt dann also für meine eigene Arbeitsleistung, sondern für mitarbeitende Kollegen genauso. Mhm. Ja. Entschuldigung, wenn ich nochmal kurz, man öffnet sich neue Patienten, man öffnet sich neue Behandlungsfelder. Es macht einfach auch Freude für die Kollegen, die das möchten. Das ist ja eine therapeutische Entscheidung. Das Podologenfeld, also das Tätigkeitsfeld des Podologen selber, wird ja immer größer. Und auch da gibt es ja schon Kollegen, die sagen, naja, eine Orthose möchte ich nicht so sehr machen. Ich spezialisiere mich lieber darauf. Mhm. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Und hier hat man ein weiteres Tätigkeitsfeld, in dem man einfach, ja, sich salopp gesagt austoben kann.
Da würde ich gerne weiter einsteigen. Das ist gerade auch eine meiner Fragen. Wie setzen Sie es in der Patientenversorgung um? Wie eben, Sie haben ja gesagt, man kann sich ein neues Tätigkeitsfeld eröffnen. Wie sieht es tatsächlich konkret podologisch aus, was Sie da eben außerhalb der normalen podologischen Behandlung, die Sie als Podologe tun, eben, was ist der Mehrwert da vom sektoralen Heilpraktiker in der Podologie?
Also ich bin zu einigen Fortbildungen gegangen aus dem Bereich der Naturheilkunde oder der Heilkunde. Heilkunde und Naturheilkunde darf man ja nicht identisch setzen. Es ist auch keine sanfte Medizin. Da gibt es durchaus raue und durchaus rabiate Methoden der Therapie. Aber ich habe von Heilpraktikerverbänden einige Fortbildungen besucht und habe dann für mich persönlich beschlossen, dass ich heilkundig nicht tätig sein werde und führe das nicht aus, weil der Tag hat halt nur 24 Stunden und irgendwann sind die um. Aber es gibt natürlich einige Möglichkeiten, aber Sie müssen das in der Praxis definitiv räumlich trennen. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt natürlich das Podologengesetz, das regelt unsere Kassenzulassung. Die Kassenzulassung sagt, dass man so und so viele Stunden arbeiten muss, dass man seine Zeit vorhalten muss, dass man nicht andere Gewerbe in der Praxis haben darf. Und da muss man also ganz genau gucken, das muss sich jeder dann nochmal überlegen. Der Heilpraktiker ist kein Gewerbe, aber Sie müssen aus Sicht des Heilpraktikergesetzes auch dafür einen separaten Raum haben. Also das sollte man mindestens vorhalten, dass man dafür einen separaten Raum in der Praxis hat, den man für diese Therapie nutzt. Definitiv.
Okay.
Das ist die Mindestanforderung. Ansonsten sollte man sich auch an seine kommunale Behörde wenden. Das heißt, das Gesundheitsamt ist da federführend. Da muss man sich einfach informieren. Das hilft nichts. Der Podologe ist ja jetzt schon auf dem Wandel von einem Pflegeberuf zu einem Therapieberuf. Sie wissen, wo die Podologie herkommt. Die kommt aus der Fußpflege. Da steckt ganz viel Pflege in dem Wort. Das ist auch ein Begriff, der heute immer noch aktuell ist. Und ich bin der Meinung, viele Kollegen oder einige Kollegen betrachten ihren Beruf auch vornehmend pflegerisch. Das kann man tun, das ist gar nicht anrührig oder auch gar nicht schlecht. Aber der Anteil der therapeutischen Kollegen wächst doch stark, die auch einen therapeutischen Auftrag haben und sehen. Und damit geht man natürlich noch einen weiteren Schritt. Wenn man naturerkundig tätig ist, dann ist man einen ganz deutlichen Therapeut und setzt da auch einen großen Fokus drauf.
Das stimmt.
Was ich glaube, ein großes Thema, was vielen Kollegen unter den Nägeln brennt, ist diese Mehrwertsteuerpflicht für private Behandlungen. Das heißt, wir haben in der Podologiepraxis drei Arten von Patienten. Das ist der normale Kassenpatient, das ist der normale PKV-Patient, also der privatversicherte Patient, der aber auch mit einer ärztlichen Verordnung kommt, mit einer Privatverordnung halt. Und dann ist es der sogenannte Selbstzahler. Das heißt, der kommt eigenverantwortlich in die Praxis und sagt, er hat Schmerzen, wo auch immer, oder er hat das Problem oder was auch immer. Und dann geht der Gesetzgeber her und sagt, Moment, du bist zwar ein therapeutischer Beruf, aber du bist kein Arzt, du kannst keine Diagnosen stellen. Das ist keine medizinische Behandlung, das ist eine kosmetische Behandlung und ist mehrwertsteuerpflichtig. Und diesen Aspekt hebeln sie komplett aus mit dieser sektoralen Heilpraktikerprüfung, weil sie dann natürlich heilkundig tätig werden. Und sie müssen dann in der Praxis, je nachdem, wie groß sie sind, zumindest gewährleisten, dass sie jeden neuen Patienten einmal sehen und diagnostizieren können, jeden dieser Selbstpatienten. Das ist ein Risiko oder das ist ein Qualitätsmanagement, das muss man in der Praxis dann gewährleisten, wenn das so ist. Und das Zweite ist, dass man einfach ein paar Papiere braucht, sowas wie so einen kleinen Rezeptblock zum Beispiel oder irgendwie sowas. Braucht man, wenn man ein paar Notizen machen möchte oder braucht man, wenn man für andere Kollegen auch entsprechende Verordnungen schreiben möchte, weil das ist ja genauso gut möglich. Ja, Sie sehen Patienten und Sie können dann eine Fußpflege beim Hühnerauge oder Sie können auch einen Nagelpilz entsprechend natürlich immer den Richtlinien der Heilkunde entsprechend und auch der Patientenverantwortung entsprechend diagnostizieren und können dann entsprechend für ihre eigene Praxis tätig sein, aber genauso gut auch für andere Praxen. Was gegeben sein sollte, ist nochmal ganz wichtig, dass Sie selber den Patienten gesehen haben. Und man muss natürlich, wenn man nicht in seinem Bundesland oder nicht in seiner Kommune die Ausbildung gemacht hat, muss man die formlos die Niederlassung anzeigen. Und auch generell, wenn man die Prüfung bestanden hat, muss man bei seinem Gesundheitsamt formlos die Niederlassung sozusagen anzeigen, dass man tätig ist als Heilkundler. Weil die Kommunen führen darüber eine Liste logischerweise oder führen darüber eine Datenbank, wer ja, dort tätig ist in diesem Bereich. Ja, und dann von der therapeutischen Sache muss man sich einfach anschauen, was man machen möchte. Es gibt dann wirklich ein großes Feld an therapeutischen Möglichkeiten, rein auf den Fuß bezogen, was Gelenke betrifft, was Mobilisation betrifft, was Tapings betrifft. Das sind ja nur ganz einfache Sachen, ja. Aber es gibt natürlich auch invasivere Sachen, die möglich sind, ja.
Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Sie wissen ja, ich bin Logopädin. Ich bin mal gefragt worden, ob das mit Füßen ist. Da habe ich gesagt, nein, das sind die Podologen. dass Sie einen kleinen Einblick noch geben, was da eben noch möglich ist und eben Sinn macht im Zusammenhang mit dem Fuß.
Ja, ich glaube, das hängt wirklich von dem, natürlich in erster Linie ist mir wichtig, das Verantwortungsgefühl zu betonen. Das hängt von dem Verantwortungsgefühl des Therapeuten ab, aber dann auch von dem, was er selber für sich möchte. Es gibt schon sehr invasive Möglichkeiten, die heilkundlich immer noch möglich sind. Ich möchte mal eine Sache herausgreifen, das ist die Krampfadern-Therapie. Da gibt es die sogenannte Linser-Methode, heißt die im naturheilkundlichen Sinne. Und da wird eine Salzlösung in die Vene gespritzt und die Vene sozusagen verklebt miteinander. Und das ist eine sehr schöne Methode, wie man eine Krampfader entfernen kann. Aber das, da muss man heilkundlich schon sehr versiert sein. Da sollte man auch logischerweise mal ein paar Mal bei einem Heilpraktiker hospitiert haben und das gesehen haben, wie das gemacht wird. Das ist ja das Gängige in der ich nenne es mal trotzdem immer noch großen Heilpraktiker-Ausbildung, dass dort viel auch an sich selber gelernt wird. Die ganzen Seminare beruhen darauf, dass man diese Therapien an sich selber probiert und an sich selber erfährt. Und da gibt es natürlich auch bei der Gelenkmobilisation oder sowas wie Schleimbeutelentzündung, die man ja in den Zehenbereichen öfters hat. Beim Hallux Valgus gibt es einige Möglichkeiten, wie man sehr schön arbeiten kann.
Ja, verstehe.
Und ein großes Feld, aber das ist nach wie vor schwierig, ist auch in der großen Heilkunde ja das Thema Injektionen, das Thema Narkose oder Anästhesie, nenne ich es mal so, Lokalanästhesie. Auch das wird von den Kommunen unterschiedlich gehandelt. Es gibt Kommunen, die da sehr aktiv vorgehen und das versuchen zu unterbinden. Aber noch ist es formal juristisch auch dem großen Heilpraktiker erlaubt und somit auch auf den Fuß bezogen uns. Ja, muss man sich mit auch dann in seiner Gegend umschauen. Es macht dann so und so Sinn, sich mal ein, zwei Heilpraktiker Kontakt aufzunehmen, wie man das bei Ärzten ja auch macht. Man lässt sich nieder, man guckt, was hat man in seiner Nähe, in seinem Dunstkreis für ein Netzwerk an Ärzten. Da geht man hin, stellt sich vor und so macht man das dann bei den heilpraktischen Kollegen auch und sagt einfach mal, was man vorhat. Das sehen die meisten nicht als Konkurrenz. Komischer hat man immer. Gibt es auch eine Menge, die man erzählen kann, aber die meisten werden das positiv begrüßen. Und
vielen Dank für den Einblick. Wir haben ja jetzt über die Vorteile gesprochen, den Mehrwert, wie es konkret aussehen kann, sowohl die Prüfung als auch die Vorbereitung, aber auch die, ich sag mal, die Umsetzung nach Beginn und was eben möglich ist und sinnvoll sein kann an Tätigkeit dann hinterher, wenn man den sektoralen Heilpraktiker in der Podologie erworben hat. Meine Frage ist, gibt es, da frage ich mich, ob Sie vielleicht mehr davon hatten, als es heutzutage der Fall ist, gibt es Herausforderungen, die mit dem sektoralen Heilpraktiker verbunden sind?
Ja, natürlich. Also erstmal sind die Herausforderungen, die Prüfung zu meistern. Und es gibt ja keine leichten oder schweren Prüfungen, sondern dann hinterher immer nur bestandene Prüfungen. insofern ist das, finde ich, neben dem Berufsalltag eine Herausforderung und neben der ganzen Lebenssituation, in der jeder Einzelne steckt. Das ist also eine Sache, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann und nicht sollte. Und das Zweite ist, dass man dann natürlich auch sehen muss, dass man wirklich der Praxis auch einen neuen Anstrich gibt. Weil die Patienten sehen, dass wenn draußen ein Schild Heilpraktiker dran steht, die häufig negieren die oder sehen die das nicht das Sektorale, sondern die sehen nur das Heilpraktiker. Und mit dieser Erwartungshaltung gibt es dann auch Patienten, die in die Praxis kommen. Und das sollte man definitiv wissen. Und das hat sich ja schon jetzt gewandelt. Ich fand, die letzte große Wandlung war in der Podologie durch diese Nagelspangenbehandlung, weil sie damit wesentlich jüngere Menschen in die Praxis bekommen, einfach von der Anzahl her mehr. Ja. Und dann auch muss ich so offen sagen, stoffwechsellabile Menschen, also jüngere Menschen. Das ist eine Behandlung, die kann sehr schmerzhaft sein, muss nicht, aber die kann schon mal schmerzhaft sein. Mhm. Und je nachdem, wie entzündet oder wie stark das vorangeschritten ist. Und da gibt es Menschen, die reagieren einfach drauf. Und dieses Risikomanagement, wie geht man wann vor? Das hatten wir ja vorher nur mit dem Diabetes, wenn der mal einen Zuckerschock fällt, also wenn er mal da Probleme bekommt. Das ist ja nicht so oft. Die normalen Risikofälle in der Praxis, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, die sind mir in meiner Praxis 30 Jahre einmal, ich habe einmal einen Herzinfarkt in der Praxis gehabt, also ein Patient hat einen Herzinfarkt in der Praxis gehabt. Das sind also Sachen, die kommen nicht so häufig vor. Aber dass mir ein Patient das Bewusstsein verliert nach einem eingewachsenen Nagel, und zwar nur, weil ich den Strumpf ausgezogen habe, nicht, weil ich schon vorher tätig geworden bin. Oder das ist schon häufig vorgekommen in der Praxis, mit allen Auswirkungen des Verlustes, den der Patient erleidet. Da muss man ein Risikomanagement haben, damit muss man auch umgehen können. Ja. Normalerweise kennen das die Kollegen, weil sie das jetzt schon haben. Aber wenn man heilkundlich tätig ist, dann noch mehr. Und die Naturheilkunde bietet aber auch da ein paar schöne Möglichkeiten natürlich, Menschen dann ins Bewusstsein zurückzuholen wieder. Aber das ist definitiv eine sehr ernste und immer eine schwierige Sache, weil das immer ein Grenzzustand für den jeweiligen Körper ist. Also es ist, das sollte man auch im Qualitätsmanagement der Praxis mit einer Arbeitsanweisung hinterlegen oder so, dass da jeder mal drauf gucken kann. Das geht im Alltag ja gerne unter, kennt jeder. Das ist ja.
Umso wichtiger ist, dass Sie darauf nochmal hinweisen. Danke. Ich fasse einmal zusammen. Der sektorale Heilpraktiker in der Podologie ist ja schon eine Weile möglich, bundesweit seit 2024. Sie haben uns einen Einblick gegeben in den Weg dorthin, wie man sektoraler Heilpraktiker werden kann in der Podologie und welche Möglichkeiten er Ihnen eröffnet, um dann eben Ihr Behandlungsspektrum in der ambulanten Praxis einfach zu erweitern. Vielen Dank für all die Hinweise, die Sie gegeben haben über die Vorteile und das Potenzial und eben auch natürlich die Herausforderungen, auf die Sie nochmal hingewiesen haben. Gibt es etwas zum Schluss, was wir noch nicht thematisiert haben, was Sie gerne im Rahmen dieses Themas nochmal erwähnt haben möchten?
Also jetzt explizit würde ich nicht sagen, ich finde nur mal den positiven Aspekt, finde ich sehr schön, auch unseren Beruf allgemein. Ich habe das mal vor einiger Zeit auch mit einer Psychologin besprochen, dass wir ja einen sehr angenehmen Beruf haben, weil wir etwas Gutes an den Patienten tun, der Patient hinterher in den meisten Fällen doch positiv aus der Praxis rausgeht. Und das ist auch für die Seele, für die Psyche des Therapeuten, ist das ja ein unschätzbarer Wert, weil wir damit ja eine Zufriedenheit auch in uns selber generieren. Und das geht mit der Naturheilkunde genauso. Es ist also wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, diesen Beruf relativ unkompliziert zu erweitern. Das finde ich. Und ich kann die Kollegen nur dazu einladen, das wirklich zu nutzen und davon Gebrauch zu machen.
Das war doch ein schönes Schlusswort, Herr Seibt. Vielen Dank fürs Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen und uns einen Einblick gegeben haben in das Thema sektoraler Heilpraktiker in der Podologie. Mir bleibt dann nur noch, mich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.